Mir hat ja noch niemand ein überzeugendes ökonomisches Argument präsentieren können, warum der 13. oder 14. in Österreich gesondert besteuert. Und wir zahlen das alles selber durch höhere Steuersätze. Ich weiß gar nicht, was das für ein toller Deal sein soll.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Abseits der Schuldenreduktion, was sind denn noch so die großen Herausforderungen? Glauben Sie, also es hat sich so angehört, also Lieferengpässe und Energieengpässe, das ist nur so ein Zeitgeschehnis, aber wird uns nicht länger verfolgen. Wie schaut es mit Handelskonflikten aus und der Inflation?
Also bei den Handelskonflikten, da muss man natürlich permanent dran arbeiten. Das ist halt leider auch mit internationalen Konflikten verbunden. Wir müssen einfach auch damit leben, dass China insgesamt an Bedeutung zunehmen kann. Man kann ja dem Land nicht verwehren, dass sie reicher werden wollen. Ja. Es muss einfach nur eine Einbindung erfolgen, ja, dass das alles fair mit fairem Wettbewerb stattfindet. Nicht? Und ja, klar, da gibt es viele Konflikte und es ist eine internationale Herausforderung, die Handelsbarrieren ständig abzubauen. Also das ist sowieso nicht. Also für Österreich beispielsweise in unserem Umfeld ist ja die EU ist etwas, wo wir radikal in Europa die Handelsbarrieren abgeschafft haben. Und das ist eine Wohlstandsmaschine für alle beteiligten Staaten. Es gibt aber auch international. Also das ist eine permanente Herausforderung, die halt einen kleinen Staat wie Österreich oder sonst irgendwie ein Land im Alleingang nicht. Das ist eine wichtige Herausforderung. Lieferengpässe, das würde ich jetzt auch sagen, sind temporäre Probleme, aber die Unternehmen müssen vielleicht dann in der Situation auch damit rechnen, das ist halt eines der Risiken im Wirtschaftsgang, ja, und dem man mit Vorsichtsmaßnahmen entgegenhalten kann. Vielleicht ein bisschen stärkere Diversifizierung der Lieferketten oder Lageraufbau kostet natürlich auch was. Ja? Also das ist, nachher im Preis wird man es dann auch spüren. Nicht? Aber das wären sozusagen defensive Strategien. Und ansonsten ist das natürlich, wenn es Lieferengpässe gibt, ein belastender Aspekt. Ja? Aber es gibt viele positive und negative Entwicklungen, die unvorhersehbar sind, die grundsätzliche Herausforderungen. Für die Wirtschaft meines Erachtens ist, dass man sich krisenrobust aufstellt. Risiko kann man nie beseitigen, nicht? Aber was man tun kann, ist, dass die Wirtschaft stärker von der Überschuldung wegkommt und mehr Eigenkapital hat und dass auch sonst mehr Flexibilität eingebaut ist, damit man die Krisen, die man nicht mehr vermeiden kann, einfach besser verdaut.
Ja, nur gegen die Rohstoffpreise ist kein Kraut gewachsen, weil wir haben nun mal kein Lithium zum Fördern oder wenig.
Natürlich ist da kein Kraut gewachsen und das wird die normale Zukunft sein, ja, dass je nach mit Unregelmäßigkeiten und Preisschüben sich an der Front tendenziell einfach die Preise ständig verteuern. Das ist die Herausforderung wir müssen dem mit Innovation begegnen. Das Gegengewicht davon ist einfach in der Innovation stark zu sein und die Innovation kann Kosten sparen und Qualität steigern. Das sind die beiden wesentlichen Punkte, nicht? Und dann stellen Sie mal vor, wie die europäische Wirtschaft oder die internationale Wirtschaft sich nach den Ölpreiskrisen, ja, vor einigen Jahrzehnten transformiert hat. Und heute haben wir Öl im Überfluss. Ja, und das ist gegangen, weil der Ölverbrauch in der Wirtschaft radikal gesenkt worden ist, wegen Innovation. Ja, da überlegen Sie, wie die Autofirmen den Benzin verbrauchen. Jetzt geht es halt in die Entlastung der Umwelt. Ja. Da ist die Innovation halt eben das, worauf man wirklich setzen muss.
Das würden ja viele Firmen, allein es fehlt ihnen das Personal. Sehen Sie das nicht als ganz große Herausforderung in einer Welt der Digitalisierung, dass wir gar nicht die fachausgebildeten Personen am Arbeitsmarkt haben? Ich habe nur mit dem Strabag-Chef gesprochen, der gesagt hat, er kann gar keine Aufträge oft mehr aufnehmen, weil er nicht mal am Bau, also auch die weniger qualifizierten Personen derzeit bekommt. Ist das nicht die große Herausforderung für die nächsten Jahre?
Ja, schon. Und da ist der Staat gefragt. Also die Innovation passiert ja nicht in der Privatwirtschaft alleine, sondern das ist das Zusammenspiel von Grundlagenforschung, exzellenter Ausbildung, Spitzenuniversitäten, ja, die dann die Voraussetzungen schaffen, damit in der Privatwirtschaft die Innovation wirklich erfolgreich ist und die Leute das gut ausgebildete, die Unternehmen das gut ausgebildete Forschungspersonal erhalten und hochqualifizierte Arbeitssätze. Jetzt in der heutigen Wirtschaft, Digitalisierung und so weiter, geht es auch darum, nicht nur an den Schulen, fortführenden Schulen, Universitäten, die Ausbildungsinhalte anzupassen, sondern den Bestand der Arbeitnehmerschaft auch fit zu machen für dieses, nicht? Also ich meine, der Zufluss an neuen Absolventen ist ja ein geringer Bestandteil der gesamten Beschäftigungsmenge. Wir müssen große Initiativen auch für die Höherqualifizierung der bestehenden Arbeitnehmer stattfinden. Und sonst halt eben, ja, muss eben die öffentliche Innovationspolitik zusammenspielen und die Voraussetzungen schaffen, damit die privaten Investitionen auch wirklich erfolgreich sein können.
Und der Bestand ist groß genug angesichts der demografischen Entwicklung oder brauchen wir da einfach auch Zuzug?
Zuzug kann die Probleme alleine sowieso nicht lösen. Ich meine, es gehen ja viele Österreicher ins Ausland.
Ja.
Und machen dort Erfahrungen, gerade auch gut Ausgebildete und kommen später mit diesen Erfahrungen zurück und beleben die heimische Wirtschaft. Und umgekehrt sollte man dasselbe zulassen. Nicht? Das einfach, nicht? Also ich meine, die Wirtschaft ist ja international verflochten und das ist ganz klar, dass sich ein Personalwechsel stattfindet, Zu- und Abfluss möglich sein muss. Man muss halt auch schauen, ja, dass die negativen Aspekte, dass man denen möglicherweise vorbeugt. Ja, die Wirtschaft braucht auf der einen Seite, und da kann Zuwanderung durchaus eine Lösung sein, hochqualifiziertes Personal. Aber wenn die Migration vor allem aus günstiger Wohlstandsstaat getrieben ist, dann ist es natürlich eine Herausforderung für das Land. Aber wir müssen natürlich schauen, dass die richtigen Leute zuwandern. Das ist natürlich für alle Staaten eine Herausforderung.
Was sind denn in Österreich so die hausgemachten Fehler, die Sie jetzt in der Pandemie oder überhaupt erleben? Also ich denke da jetzt auch, da kommen wir vielleicht nachher zurück, auch schon, das beginnt schon bei der Finanzierung der Wirtschaftsforschungsinstitute und den Einfluss auf gewisse Bildungseinrichtungen.
Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist ja die Frage der Wirtschaftsforschung nicht der zentrale Punkt, aber er ist vielleicht schon etwas, was eine grundlegendere Bedeutung hat. Ja, also ich meine, Forschung muss man von der Politik fernhalten. Sie muss unabhängig sein. Und das beginnt bei der Finanzierung. Also ich meine, die Frage, das wird sich nie aufhören. Das Finanzministerium oder Nationalbanken als Geldgeber, das sind nicht die richtigen Geldgeber für die Finanzierung der Forschungsinstitute. In Deutschland macht das eine unabhängige Förderungsagentur und da sind die Forschungsinstitute weg von der Politik. Wenn man das in Österreich, das Budget, das derzeit im Finanzministerium oder der Nationalbank ausgegeben ist, dem Fonds zur Förderung der Forschung geben würde, mit dem Auftrag, zwei Wirtschaftsforschungsinstitute und auch mit einem belebten Wettbewerb zu schaffen, dann werden diese Dinge alle erledigt. Ja, aber nachdem das nicht getan ist, ja, verletzt man eigentlich grundsätzliche Corporate Governance-Gesichtspunkte. Man kann nicht ein Institut, das die Regierungsarbeit kritisch beleuchten soll, dann von der Regierung finanzieren lassen. Die Spannungen ja permanent angewandt. Also wundern muss einen das nicht. Das ist eine Erscheinung, mit der man in der Situation, so wie wo die Forschungsinstitute finanziert werden in Österreich, eine permanente Gefahr, dass das passiert.
Also das ist Ihre Forderung, dass man da das angehen sollte, die Art der Finanzierung, und das über einen unabhängigen Fonds macht, so wie es in Deutschland ist, wo dann auch andere Wissenschaftler die Arbeit bewerten, die dort getätigt wird in den Instituten.
Genau, eine unabhängige Institution, deren Hauptgeschäft die Beurteilung und Auswahl von Forschung Projekten ist. Und das ist halt nun mal der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich, oder man könnte ein Separatkonstrukt halt eben mit diesem Auftrag machen. Denen wird das Budget gegeben, ein klarer Auftrag, was mit dem Geld passieren soll. Und das sind auch die einzigen Institutionen, die wirklich Unabhängigkeit, die inhaltliche Kompetenz dieser Institute beurteilen können. Und dann sind die weg vom direkten Einfluss der Politik. Und das wäre für die Diskussion, für die demokratische Diskussion in Österreich und für die Berichterstattung der Medien, unabhängige Berichterstattung, auch ganz wichtig, dass die ihre eigene Politik machen. Wir haben einen klaren Auftrag, es müssen Konjunkturprognosen gemacht werden und müssen sich sonst gegenüber dieser unabhängigen Organisation dann rechtfertigen. Und in Deutschland funktioniert das wunderbar. Also der Wettbewerb dieser Forschungsinstitute in Deutschland ist unheimlich hoch und die sind auf höchstem Niveau. Da könnte in Österreich noch viel passieren.
Hat man eigentlich auch beim WPZ versucht, sozusagen sich Wunschaufträge zu erfüllen?
Nein, dazu sind wir zu klein. Man muss bei den Wirtschaftsforschungsinstituten eine Trennlinie einbauen. Jene Institute, die Konjunkturprognosen machen, die stehen im Zentrum der Interesse. Ich würde einfach mal sagen, 50-60% der Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Institute kommt von den Konjunkturprognosen. Es können andere Institute, die nicht finanziert werden über die Konjunkturprognosen, einfach nie wettmachen. Also das WBZ ist aus der Sicht des Finanzministeriums einfach zu unwichtig, dass man sich da irgendwas antut. Was aber in dieser Situation halt eben wichtig wäre, dass nicht nur die Unabhängigkeit überführt wird, sondern dass es auch Wettbewerb gibt. Wettbewerb zwischen den Instituten ist auch die sicherste Art und Weise, dass sich ein Institut da Großpolitik machen kann. Also das ist ständig vom anderen Institut herausgefordert. Ja? Und auch die beiden Institute sollten sozusagen durch neue Wettbewerber auch herausgefordert werden können. In der Privatwirtschaft ist es doch auch so, dass man ständig sagt, man will Startups, innovative Unternehmen fordern, ja, die Großen herausfordern. Das ist die Quelle der Innovation. Also, das kann ja nicht im öffentlichen Bereich total anders sein in dem Bereich. Ja, man müsste ja auch schauen, dass neue Institute, wenn sie denn ein wirklich überzeugendes Konzept haben, das muss sich dann nachher dann natürlich auch bewähren, auch prinzipiell zum Zug kommen können und die Großen herausfordern können. Das ist eben auch nicht der Fall.
Wie sehen Sie denn die Hausaufgabe Steuerreform? Sind Sie damit zufrieden? Also mir fehlt ein bisschen der Punkt Altersvorsorge. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Die Altersvorsorge ist natürlich also die Sicherung des Pensionssystems als ganz zentraler Bestandteil des Wohlstandsstaats ist natürlich eine permanente Herausforderung. Da hat Österreich große Herausforderungen zu leisten. Wir sind ja im europäischen Vergleich, liegen wir weit zurück und müssen erst noch die kommende Alterung bewältigen. Und da braucht es mehr Ehrgeiz. Und es würde sich dann auch, das Pensionssystem ist halt, er muss fast mit einem, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, ja, fast einen Drittel bezuschusst werden. Das ist ein Mühlstein auf das Budget. Mhm. Und eine langfristige Budgetgesundung wird nicht ohne eine mehr selbsttragende Finanzierung des Pensionssystems erfolgen können. Das ist das eine, nicht? Und sonst gibt es natürlich die Steuerreform selber hat das Notwendige gemacht. Nämlich das, was die Leute im Zuge des Reallohnzuwächse in höhere Progressionsklassen rutschen und durch Inflation auch. Das ist in Zukunft jetzt natürlich noch wichtiger, wenn die Inflation steigt. Ja, wird eben viel schärfer, das Problem der kalten Progression. Ja, das einfach inflationär gesehen will, ständig überproportional höhere Steuernverpflichtungen hineinwachsen. Deshalb hat ja die Lohnsteuer so eine hohe Aufkommenselastizität. Genau aus dem Punkt. Es gibt natürlich im Steuersystem einige grundsätzliche Angelegenheiten, die Reform natürlich nicht wirklich angeht.
Also gerade die Progression.
Ja, Beseitigung der kalten Progression. Mir hat ja noch niemand ein überzeugendes ökonomisches Argument präsentieren können, warum der 13. oder 14. in Österreich gesondert besteuert. Und wir zahlen das alles selber durch höhere Steuersätze. Ich weiß gar nicht, was das für ein toller Deal sein sollte. Also das ist ein internationales Kuriosum, dass wir mit höheren Steuersätzen, leistungsfeindlichen Steuersätzen bezahlen. Ja? Mhm. Auch nicht angegangen. Dass man die Tarifsteuersätze herunterbringt durch eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Die Einnahme brauchen wir ja, gerade auch, wenn wir die Verschuldung zurückführen müssen. Also es ist auch, das Steuersystem ist nach wie vor ein Anreiz zur Überschuldung, obwohl für eine krisenrobuste Wirtschaft und für die Sicherheit der Arbeitsplätze eine gesunde Eigenkapitalausstattung das Um und Auf ist. Das Fremdkapital, das die Konkursgefahr erhöht, begünstigt, und das Eigenkapital, das die Konkursgefahr und die Sicherheit der Arbeitsplätze, also die Konkursgefahr abbauen würde und die Sicherheit der Arbeitsplätze stärken würde, das wird da steuerlich diskriminiert.
Das hat man auch nicht behoben. Ja.
Eben. Ne? Und es steht auch der Kapitalmarktentwicklung in Österreich im Wege. Dort geht es natürlich Beteiligungsgesellschaften viel um die Bereitstellung von Eigenkapital. Nicht? Also es gäbe jetzt eine ganze Reihe von Dingen. Also ich meine, man muss ja nicht bei jeder Steuerreform alle angehen. Nicht? Dies würde halt sagen, ja, die große Stoßrichtung, es braucht natürlich einen Preis für die Klima. Ja, wir brauchen jetzt einfach eine Klimapolitik. Wir müssen in Österreich schauen, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Und das hat Priorität und das ist ein fester Bestandteil. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ansonsten war es jetzt auch wieder notwendig, dass man dieses Mehraufkommen, das ganz automatisch zuwächst, wieder zurückgibt. Das allein ist halt noch keine Steuerreform im Sinne von Reform. Das ist eine Korrektur von Entwicklungen. Die grüne Steuer kann man vielleicht jetzt noch als Reformakzent setzen, ja, weil es halt einfach notwendig jetzt ist, jetzt in der Situation, wo das Priorität erhält.
Aber da wurde genug gemacht, Ihrer Meinung nach, bezüglich Ökologisierung der Steuern?
Ja, wahrscheinlich. Man kann das ja auch nicht auf einen Schlag machen. Also, wahrscheinlich werden diese Preise noch weiter steigen. Wenn man wirklich eben das Klimaziel mit weitblickender Strategie machen, angehen wollte, würde ich stärker auf Innovation setzen. Auch in der Grundlagenforschung. Mhm. In der Grundlagenforschung stärker diese Bereiche. Ja, in der Grundlagenforschung muss ja der Staat die Gelder auf verschiedene Disziplinen zuordnen. Ja, und da kann er Schwerpunkte setzen. Beispielsweise ein Sonderprogramm für diese Bereiche. Und das schafft dann das kommerzialisierbare Know-how, das in der Privatwirtschaft dann umgesetzt werden kann in Innovationen, die dann umweltschonend sind. Und das wäre eine wirklich langfristige Strategie, weil da kann Österreich auch sozusagen in der Wirtschaftsstruktur, in Branchen einen Wettbewerbsvorteil dadurch schaffen, indem man in diese Bereiche investiert, die jahrzehntelang das Wirtschaftsgeschehen dominieren werden. Der Klimawandel, der wird uns ja, das ist ja 2050 nicht zu Ende. Also ich meine, wir haben ja Not, diese 2050-Ziele zu erreichen, nicht? Aber das geht ja weiter. Also müssen wir doch eigentlich in der Wirtschaftsstruktur, in Branchen wettbewerbsstark sein, die diesem Problem gewidmet sind. Ja, neue Lösungen für Produkte, die umweltschonend sind. Ja, das ist eine der großen Herausforderungen für die Wirtschaft. Und da kann man auch in der Grundlagenforschung Akzente setzen, um der Privatwirtschaft die privaten Innovationen in dem Bereich zu erleichtern. Nur auf Steuern zu setzen und auf Emissionspreise, das ist natürlich eine Belastung. Alle bezahlen dann in höheren Preisen, das müssen die Unternehmen einkalkulieren. Das ist mal zunächst nicht wachstumsfreundlich. Aber auf Innovation zu setzen und neue Umweltlösungen herbeizuführen, das stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit, ist gleichzeitig ein Wachstumsmotor. Er lenkt halt das Wachstum in einen Bereich, wo er in Hinkunft ohnehin hin muss, nämlich in ein umweltverträgliches Wachstum. Und das ist dann eine Vorwärtsstrategie, das Problem anzugehen. Und da würde ich in der Politik eigentlich schon stärker Akzent drauf setzen.
Da denken Sie so ein bisschen nach dem Wiener Vorbild der Biotechnologie-Forschungsförderung. Da hat es ja funktioniert, da ist ja viel hervorgegangen dann.
Ah ja, da gibt es sicherlich einzelne Beispiele und das würde ich halt insgesamt systematischer sozusagen akzentuieren.
Was mir halt da nochmal zurückzukommen auf die Steuerreform, weil im Regierungsprogramm steht eigentlich die Förderung der Eigenvorsorge und also da wird eben vor allen Dingen immer die Kästbefreiung von Langfristveranlagungen angesprochen. Sehen Sie da keinen Bedarf oder sollte man besser die erste Säule mit öffentlichen Geldern stärken?
Also ich meine, klar ist, dass das Endziel muss sein, eine raschere Verlängerung der Arbeitslebenszeit. Das ist die Grundvoraussetzung, um die Negativszenarien, höhere Beitragsanhebungen oder Kürzungen von Leistungen zu vermeiden. Die muss man wegkommen, also geht das über die Anhebung des Ruhestandsalters. Und da muss man halt natürlich auch schauen, ja, dass sich das, dass man auch Anreize setzt. Ja, man kann nicht einfach diktieren, die Leute müssen länger arbeiten, sondern ist gleichzeitig auch notwendig, dass man das je nach Betroffenheit auch ein bisschen flexibilisiert. Und an der Stelle sind sicherlich Anreize sehr wichtig.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die Wirtschaft insgesamt. Ich wollte noch zum Schluss ein bisschen auf die Banken kommen. Das Jahr ist für die Banken eigentlich positiv ausgefallen, weil es doch nicht so viele Kreditausfälle gab, wie man befürchtet hat, auch durch staatliche Unterstützungen. Aber wie sehen Sie denn generell in Österreich und in Europa die Banken und Versicherungen aufgestellt angesichts dieser anhaltenden Niedrigzinsen?
Also mal zunächst muss man sagen, dass es in dem Bereich gewaltige Fortschritte gegeben hat. Also im Vergleich zum Zustand nach der Wirtschaftskrise 2008. Natürlich, also mit öffentlicher Regulierung und so weiter erzwungen, aber der Bankensektor hat sich gewaltig verstärkt und er steht heute natürlich viel robuster da. Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass der Bankensektor unsere Sorge sein muss bezüglich der nächsten Finanzkrise. Im Übrigen muss man auch sagen, ja, der Bankensektor, der ist halt einfach gezwungen worden, seine Eigenkapitalisierung und die Puffer aufzubauen und ist jetzt aufgrund dessen wesentlich krisenstabiler. Aber das Risiko des Bankensektors fängt natürlich bei den Kunden an, bei den Unternehmen und bei den Haushalten. Also wenn man bei dem Bankensektor wichtig machen will, dann muss man auch Unternehmen und Haushalte sicher machen und den Staat. Der Staat muss halt eben auch eine Quelle der Sicherheit sein. Ja? Und wenn die Staatsschulden riskant sind, dann gibt es sofort Zinsaufschläge. Dann mache ich mir natürlich in Europa, in Italien oder in anderen schwachen Ländern jetzt natürlich schon Sorge. Die Schulden sind gewaltig zugenommen. 160% von BIP in Italien. Griechenland ist ja, jenseits von Gut und Böse, nicht? Aber Italien, ja, ist auch noch so ein wichtiges, großes Land. Und die tun sich mit dem Wachstum ohnehin schwer.
Aber was tun Sie da? Geben Sie da der EZB für einen Rat? Die ist ja in einer unlösbaren Situation, weil sie kann nicht tapern, weil sonst bringt sie wieder die Problemstaaten in Probleme und tut aber damit insgesamt halt Europa auch in Probleme bringen, weil halt der Schuldenstand in allen Staaten steigt, wenn das Geld so billig ist.
Es wird natürlich alles schwieriger. Aber nicht, daran ist ja nicht die EZB schuld. Daran sind die Staaten schuld, die die Maastricht-Kriterien nicht einhalten. Mhm. Die offensichtlich keine konsequente Politik machen, um da hinzukommen. Natürlich, also ist mir schon klar, dass die EZB dann halt viel Mut braucht und unabhängig braucht, um dem entgegenzusteuern. Aber jetzt langsam werden sie ja was tun müssen. Nicht? Also wenn die Inflation, da gibt es ja durchaus einige Anzeichen, die ist ja jetzt kräftig gestiegen, da kann sie ja nicht zuschauen. Dass die auf 4, 5, 6%, ohne irgendwas zu tun. Also ich weiß nicht, ob das Bestand haben kann. Dann ist es typisch. Ja? Dann zeigt sich, wie problematisch es ist, wenn man eine hohe Staatsverschuldung hat. Und all die Argumente, die früher gemacht worden ist, ja, man müsste ja Verschuldung machen, weil die Zinsen so niedrig ist, werden sich dann recht, wenn man da aussteigen muss. Genauso wie Länder, ja, wie Österreich war in einer guten Situation, Deutschland oder Schweiz, die können in der Corona-Krise kleckern, wenn es wirklich erfolgreich ist. Bei anderen kratzen an der Solvenz ihrer Staatsfinanz, nicht? Also an der Zahlungstragbarkeit ihrer Staatsfinanzen. Nicht? Also in Italien ist das halt ein echtes Problem. Und sie werden jetzt über lange Zeit, wird der Staat selber jetzt nicht mehr der sichere Pol sein können. Nicht? Also die Konjunkturschwankungen werden sie nicht so stark gegensteuern können, weil sie ständig diesem Zwang unterliegen, die Schulden wieder runterzubringen. Aber ob die EZB sich davon erpressen lässt oder nicht, das ist eine reine politische Frage. Konsequent ist es nicht. Das gute Funktionieren der Währungsunion hängt daran, dass die Staaten ihre Schulden im Griff haben. Und sie müssen die im Griff haben, damit sie zugeschnitten auf ihren eigenen Länderbedarf eine Stabilisierungsfunktion machen können, die jetzt die EZB, die für die gesamte Eurozone da sein muss, nicht in dem Ausmaß gezielt für ein einzelnes Land machen kann. Und deshalb ist die Finanzpolitik mehr gefragt. Es ist in der Eigenverantwortung der Staaten, da halt zu schauen, dass sie sich in die entsprechende Position bringen können, sodass sie das tun können. Die Alternativen sind dann irgendwann Staatsinsolvenz. Also die Geschichte ist ja voll davon. Wenn nichts passiert, wird man nichts Grundlegendes passiert, wird man in der Währungsunion plötzlich mit solchen Szenarien sich befassen müssen. Also mit Griechenland war ja schon knapp davor und wurde halt mit einer gemeinsamen Anstrengung abgewendet, nicht? Außerdem war das ja eine Teilinsolvenz. Bei Ländern wie Italien wird das echt schwierig, aber auf der anderen Seite, die EZB kann es diesen Ländern nicht abnehmen. Das hat Draghi immer wieder gesagt. Ja, also Reformen, Reformen, Reformen. Ja, aber das muss bei den Ländern ansetzen, sonst geht das nicht. Aber wenn wir dann einfach Inflation zulassen, längerfristig, ja, dann würde ich sagen, ist das auch eine Bankrotterklärung.
Und glauben Sie, dass das passiert, also dass wir jetzt eben mit Inflationen von 4-5% pro Jahr einfach leben werden?
Wie gut wir damit leben, ist eine andere Frage, weil die Inflation wird ja dann nachher überall abgegolten. Ich meine, die Arbeitnehmer fordern halt höhere Lohnsteigerungen und die Nominalzinsen nehmen zu, um die Inflationskomponente einzupreisen, nicht? Also ich meine, wir haben ja nichts gewonnen damit. Im Gegenteil, ja, hohe Inflation ist einfach schlecht. Ein bisschen Inflation ist okay, 2%, deshalb haben wir ja das 2%-Ziel, aber hohe Inflation ist schlecht, kann vielleicht vorübergehend gewisse Anpassungsprozesse erleichtern. Oder das Stichwort ist Anpassungsprozess, der muss halt dann nachher tatsächlich erfolgen, aber da mache ich mir ja Sorgen. Also wird die Anpassung immer hinausgeschoben.
Also dann sind wir eigentlich wieder am Anfang. Die große Herausforderung von 2022 sehen Sie darin, dass man langsam beginnt, sind, den Schuldenabbau einzuleiten, auch wenn die Inflation noch ein bisschen ansteigen wird?
Ja, das ist das, was notwendig ist. Und ich habe eigentlich relatives Vertrauen, dass in Österreich die Regierung prinzipiell hinter diesem Ziel steht und macht. Ja, über die Geschwindigkeit kann man immer streiten. Ja, das ist ein Feintuning, aber prinzipiell, denke ich, wird das geschehen. Natürlich müssen jetzt bei anderen Ländern auch wieder, ja, man kann viel drüber philosophieren, die Maastricht-Kriterien auszusetzen, aber das beseitigt doch nicht das Problem, dass jedes Land selber einfach schauen muss, dass seine eigenen Staatsschulden sicher bleiben. Der Staat muss eine Quelle der Sicherheit sein. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, dann sinken plötzlich die Vermögenswerte. Jemand hat also Staatsschulden angespart und plötzlich sind sie nur mehr ein Teil davon wert, ja, weil Risikoprämien in die Höhe schießen und dann sinken die Kurswerte. Ja. Und das bringt Banken in Schwierigkeiten, Versicherungen in Schwierigkeiten, die diese Schuldenpapiere halten und deren Wert dann zurücknimmt. Deshalb sage ich, der Staat muss ein Anker der Sicherheit sein und das zeigt sich in der Qualität der Staatsschulden. Und die können nur eine hohe Qualität haben, wenn die Verschuldungen niedrig sind. Und deshalb müssen die Länder da im Eigeninteresse dahin gehen. Und ich würde sagen, Länder, die das versäumen, ist halt eine, vielleicht nicht im sprichwörtlichen Sinn, aber in Wirklichkeit auch eine gewisse Bankrotterklärung der Politik, die es einfach nicht hinkriegt, die Steuern, die sie erheben, auch auszukommen und die notwendigen Politik zu machen damit.
Das heißt, man sollte das gute, vergleichsweise gute Jahr 2021 als Basis nutzen, um den Abbau der Schulden einzuleiten.
Ja, der muss ja nicht so, also ich meine, natürlich muss der gestreckt erfolgen. Das ist ja gerade der Sinn und Zweck, ja, die Lasten der Covid-Krise über viele Jahre zu strecken. Mhm. Aber es muss ein klar erkennbarer Plan, eine Entwicklung in diese Richtung da sein, damit die Privatwirtschaft es auch wirklich glaubt. Und wenn das sicher ist, dann wird auch das Bonitätsranking der Staatsschulden sicher sein und die Versicherungen können in ihrem Portfolio diese Staatsschulden halten und haben ein sicheres Wettbewerb und jeder Einzelne kann auch Staatsschulden halten und darauf vertrauen, dass der Wert dieser Staatsschulden erhalten bleibt. Und das meine ich mit Staat als Quelle der Sicherheit, als Hort der Sicherheit. Das ist der letzte Anker. Wenn der nicht funktioniert, dann schaut es schlecht aus mit der Wirtschaft.
Aber genauso sollte eben der Privathaushalt die Situation nutzen, um auch vielleicht seinen Schuldenstand ein bisschen zu reduzieren.
Ich meine, man braucht ja bei der nächsten Rezession, gehen ja nicht die Unternehmen bankrott, die viel Eigenkapital haben. Es gehen jene Banken bankrott, denen es stark mangelt und die einen Schock nicht verkraften können. Daran muss halt jeder dran denken, ja, dass das die eigene Entwicklung auch, natürlich muss man was wagen. Wer nicht wagt, gewinnt nicht. Nicht muss man auch, aber man muss schon im Verhältnis sein zu dem, was man sich leisten kann. Und diese Frage stellt sich grundsätzlich bei jedem Unternehmen und Haushalt. Eine Eigentumswohnung kann man nur kaufen, wenn man 20-30% vorbezahlen kann. Die Situation in den USA, wo der Ursprung der Finanzkrise war ja, dass die Leute zu 100% das fremdfinanziert haben. Und dann hatten wir eine große Krise. Es muss halt einfach so sein. Ja, das fängt bei den Haushalten an und bei den Unternehmen genauso. Die brauchen einfach eine robuste Eigenkapitalausstattung, damit sie die Konjunkturschwankungen, das Auf und Ab, alles gut auffangen können. Und da muss ich nicht ständig philosophieren, ob die Konjunktur jetzt ein bisschen besser oder weniger gut ausfällt, ja, weil ich rechne sowieso damit, dass es ein Risiko gibt in Wirtschaft. Ja, und ich muss einfach schauen, dass ich mit solchen Risiken einfach als Normalzustand gut fertig werde.
Und nur jetzt nochmal ganz zum Abschluss. Welche Risiken sehen Sie unmittelbar 2022? Sehen Sie da noch eine weitere Wirtschaftskonjunkturerholung, aber halt nicht mehr so stark wie vielleicht jetzt zuletzt?
An sich bin ich jetzt ich bin sowieso ein optimistischer Mensch. Also die Konjunktur ist auch schwierig vorauszusagen, ja, wenn man dann ein Jahr voraussagt, die Prognosen treffen ja nie ein. Und weil in der Zwischenzeit alles Mögliche passiert. Und insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, 2022 wird super Jahr. Ich rechne ja damit, weil ich ein optimistischer Mensch bin. Also ich glaube auch, es gibt jetzt, aber es hängt eben davon ab. Ich meine, man kann in einer gewissen Art und Weise auch sagen, ja, die Regierungen haben es in der Hand, dass die positiven Szenarien Realität werden, indem sie die richtige Politik machen. Dann vertrauen die Leute auf die Entwicklung und dann machen sie das auch, was notwendig ist, damit das 2022 ein gutes Jahr wird. Da muss eine klare Politik zu erkennen sein mit einer klaren Linie und das stimuliert dann die Investitionsbereitschaft der Unternehmen und der Haushalte.
Okay, danke schön, Herr Dr. Kaschnick.
Schönen Tag noch. Bis auf ein anderes Mal. Ja.
Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!